Willkommen beim Divine Grace Slowcast. Mein Name ist Linda Kölling, Mentorin bei Seelenkraft. Besondere Biografien und Lebenskonzepte haben mich schon immer fasziniert. Und so kam die Idee zum Divine Grace Slowcast. Divine Grace heißt wörtlich ins Deutsche übersetzt göttliche Gnade. Und für mich ganz persönlich bedeutet es, dass ich gemeinsam mit meinen Gästen, Unternehmern und Mentorinnen, Heilern und Changemakerinnen ihre inspirierenden Seelenwege und Kraftgeschichten sichtbar und fühlbar mache. Ohne Skript und Leitfaden finden wir heraus, wie die Stimme der Seele klingt, welche Hindernisse auf den Seelenwegen manchmal auf uns warten und wohin uns die Reise führt, wenn wir unseren Impulsen bedingungslos vertrauen. Sei dabei!
Jetzt. Willkommen beim Divine Grace Slowcast. Und für alle, die die letzte Folge gehört haben, habe ich heute einen besonderen Gast. Also alle meine Gäste sind eigentlich besonders. Und gleichzeitig freue ich mich sehr, Kim Birtel, dass du hier bist. Wir kennen uns von einem Aufstellungstag. Ich habe gerade schon in meine Telefonnotizen ein bisschen reingeschrieben, so einen Subtext für den Podcast, wie ich in dem Aufstellungstag in dem völligen Glauben, ich sei nur Stellvertreterin und ich hätte ja gerade gar kein eigenes Thema, bin ich da gelandet und wusste natürlich auf dem Weg schon über meine emotionalen Prozesse, eigentlich wäre es, glaube ich, dran, selber was aufzustellen und habe dann eine sehr intensive, schöne Aufstellungsarbeit erleben dürfen in einer Gruppe. Und da sind wir auch gleich bei einem von den Dingen, die uns beide wahrscheinlich verbindet, Kim, bei der Aufstellungsarbeit. Aber bevor wir da nochmal reingehen, weil ich glaube, die hat auch ein bisschen was damit zu tun, mit dem, worüber wir heute erzählen, stell dich doch kurz vor für die Menschen, die dich noch nicht kennen. Auch weil ich, glaube ich, nicht prädestiniert bin, dich so richtig gut vorzustellen, weil wir einfach bis jetzt nur so relativ wenige Berührungspunkte hatten.
Ach, liebe Linda, ich danke dir sehr und ja, ich freue mich sehr, in meinem Slowcast heute dabei sein zu dürfen. Genau, ich heiße Kim und ich versuche mich mal kurz vorzustellen. Genau, ich arbeite als ein Mentor für Menschen und Organisationen in Veränderungsprozessen. Und mein Kernthema, also die rote Linie, wenn es eine gibt, doch die gibt es, die sich durch meine ganze Arbeit, aber durch mein Leben zieht, ist die Auseinandersetzung mit der Frage, wer bin ich? Genau, ich glaube oder ich weiß, das ist mein Lebensthema, also mein ganz persönliches, mich zu fragen, wer bin ich und was ist mein Platz in dieser Welt, was macht mich so besonders? Und genau dieser Frage habe ich mich eigentlich mein Leben lang gewidmet. Das begann mit einem Studium als Kulturwissenschaftler und Betriebswirt in Lüneburg. Dann habe ich angefangen, in Agenturen zu arbeiten, Unternehmensberatung und wurde Markenidentitätsspezialist. Habe mich dann selbstständig gemacht, als meine Tochter auf die Welt kam. Das war 2003. Habe selber nochmal ganz tief geforscht, wo kommen wir her, wer sind wir, in welchem Kontext kann man Marken und Marketing verstehen und vielleicht neu verstehen. Ja, habe daraus ein Markenmodell entwickelt, mit dem ich sehr viele Unternehmen erfolgreich beraten habe. Bin dann selber in eine absolute Lebenskrise geraten, habe dort meine Mentorin, Freundin, Wegbegleiterin Gila kennengelernt. Und ich durfte mit ihr, ich glaube, über 7 Jahre in eigentherapeutische Prozesse gehen. Und sie wurde dann auch meine Mentorin. Ich habe viel von ihr gelernt. Spaß beim Aufstellungsarbeiten. Genau, alles, was ich an Aufstellungsarbeiten mache, habe ich ihr zu verdanken. Ich habe mich dann fortgebildet als internationaler Mediator. beziehungsweise die Organisation, die mich fortbildet, die heißen Process Work Institute. Die nennen das Facilitation. Und Dort geht es mehr eigentlich um viel mehr als um nur Mediation, sondern die Begründung der Gründer von Process Work, Arnold Mindell, ist der Begründer der prozessorientierten Psychologie. Und in dieser Grundtheorie haben sich ganz viele Paartherapeuten, Psychologen, Therapeuten und so weiter irgendwie angedockt. Genau. Mit all diesem Wissen ausgestattet, habe ich angefangen, Unternehmen in Veränderungsprozessen zu begleiten. Und da kamen so die ersten Impulse von zumeist Führungskräften, auch an persönlichen Themen zu arbeiten. Und habe festgestellt, dass das sind eigentlich meine wahre Bestimmung, Menschen zu begleiten in Heilungs- und Wachstumsprozessen. Genau, das mache ich mit sehr viel Leidenschaft und Hingabe. Ich glaube, das ist ein guter Indikator für, du bist in deiner Bestimmung. Ich sage gerne, es auch so in Aufstellungsarbeiten, es fühlt sich so an, als hättest du den Fisch ins Wasser geworfen. Genauso fühlt sich das für mich an. Ich bin leidenschaftlicher Wellenreiter und habe vor 11 Jahren ein soziales Kinder- und Jugendprojekt gegründet. Wir haben eigentlich angefangen, in unseren Surfcamps, zu denen wir Kinder einladen, das ganze Thema Surf-Traumatherapie zu entwickeln. Und genau, und heute lebe ich mit meiner Frau und meinem Dackel überwiegend in Frankreich, in Südfrankreich, wo ich auch gerade bin. Und ja, es ist ein fantastischer Morgen. Denn heute gibt es das erste Gewitter seit Wochen und es ist richtig spektakulär. Kann es super genießen. Genau, wir haben noch eine ganz kleine Wohnung in Hamburg und so pendel ich ganz häufig zwischen Nizza und Hamburg. Genau, arbeite dann Präsenz dort. Genau, das funktioniert sehr gut, weil meine mittlerweile erwachsene Tochter in Groningen Psychologie studiert. Genau. Also ich möchte sagen, wir haben uns gerade so ein Leben zusammen entwickelt und gebaut, was für uns bei der Perfektion.
Ja, danke auch fürs nochmal mitnehmen, auch zu deiner eigenen Reise. Und genau da werden wir jetzt nochmal ein bisschen reintauchen, weil der Divine Grace Slowcast ist ja deswegen auch, heißt der Divine Grace, weil es immer Punkte im Leben gibt, wo wir mit Seelenführung, mit göttlicher Gnade zu tun haben. Und magst du uns mal da mitnehmen in dein Leben? Wann hast du gemerkt, irgendwie, irgendwas ist gerade anders als vorher oder vielleicht muss ich gerade was anders machen, weil ich kann gerade nicht anders als die Dinge nochmal neu zu betrachten, weil meine Seele lädt mich gerade hier ein, vielleicht was völlig anderes zu machen.
Oh, sehr gerne. Ja. Ich weiß sowohl aus den Arbeiten, die ich begleite, als auch aus meinem eigenen Leben, dass es genau diese Turning Points gibt. Also diese Momente, wo du weißt, dass all die Strategien, die du entwickelt hast, um nicht sehen zu müssen, um nicht fühlen zu müssen, um genau vor diesen Themen wegzulaufen, die dir so viel Angst machen, wenn diese Strategien kollektiv versagen, dann ist das so ein Moment, und das hat mal eine Frau im Prozess gut beschrieben. Sie sagt, es fühlt sich an, als würde ich in einem ganz alleine in einem Zug sitzen, durch eine neblige Landschaft fahren, und der Zug hält auf einmal an und ich steige aus und der Zug fährt weg. Und ich stehe ganz alleine unten in so einem Schneeregen. Und genauso fühlt es sich an. Bei mir gab es, glaube ich, bei vielen Menschen viele Punkte, also viele Momente in meinem Leben, wo genau so dieses Gefühl einstellte, dass etwas nicht stimmt, dass sich verändern muss, um wirklich weiterzukommen und wo es auch keine Chance mehr gab, zurückzugehen. Um einen prägnanten Moment auszuwählen, würde ich sagen, war das ein Moment, da war ich wahrscheinlich zu so Ende 30, Anfang 40, in einer sehr schwierigen Ehe. Meine Tochter war so 5, 6 Jahre alt und es war dieser Moment, wo ich feststellte, wo eine Stimme zu mir sprach und sagte, du machst jetzt etwas, was du noch nie getan hast. Du schaust einmal und jetzt in das Handy deiner Ehefrau. Und als ich dort über ganz viele Affären gestolpert bin, war das tatsächlich für mich so eine Schockwelle. Ich glaube, das würde jeden sehr verletzen, oder zumindest viele Menschen. Aber bei mir hatte das irgendwie noch mehr Wumms. Genau, das führte dazu, dass ich würde sagen, heute, dass ich in einem Jahr der totalen Retraumatisierung war. Ich hatte so Momente, wo, also ich habe mich so ein bisschen auf Autopilot gestellt und konnte noch so meinen Alltag bewältigen, gearbeitet. Aber ich hatte so verstörende Momente, wo ich so morgens den Hausmüll runterbringen wollte, auf dem Weg zur Arbeit. Und als ich dann nach ungefähr einer halben Stunde diversen S-Bahnfahrten, Bahnfahrten im Büro ankam, feststellte, dass ich die Mülltüte immer noch in der Hand hielt. Das ging so ein gutes Jahr und ich habe schon angefangen, mich irgendwie hier dort für das ganze Thema Traumakonzepte zu öffnen und mehr darüber zu verstehen, aber ich habe es gar nicht auf mich bezogen. Und das war der Moment, wo ich an einen Tiefpunkt kam, wo mir ein Freund von einer Frau erzählte, einer Therapeutin und Heilerin, wo er war und alles, was er erzählte, klang so verlockend. Genau, und dann habe ich um die Telefonnummer bei ihm gebeten und habe Gila angerufen. Und das war der Moment, wo ich in Hamburg im Hohenzollern bin, ein wunderschöner Altbau, die vierte Etage nach oben ging, die Tür aufging und da stand Gila mit ihren, ich glaube damals 75 Jahren, mit einer unfassbaren Güte und Weisheit besitzen. Und ich habe ihr dann alles erzählt, was ich weiß, was ich mir auch selber zusammengebaut habe, was ich über mich verstanden habe. Und sie sagte so mit ihrer ganzen Weisheit, Mensch, Herr Birtel, da haben Sie ja schon 80% der Arbeit gemacht. Der Rest ist jetzt ja nur noch eine Kleinigkeit. Diese Kleinigkeit hat dann 7 Jahre gebraucht. Und was ich damals verstanden habe, war, und das war so einer der vielen Schlüsselmomente, dass ich diesen Konflikt auch in dieser Ehe, der sich nur an diesen Affären sozusagen festmachte, gebraucht habe, um vor allem um ein dahinterliegendes, ungeklärtes Mutterthema anzuschauen. Und diese Erkenntnis, wie ich Beziehungen führe, wie ich versuche, an Konflikten vorbeizugehen, wie ich versuche, mich vor der Angst des Abgewiesenseins, des Nicht Gelingens einer emotionalen Beziehung und Bindung, mich genau in diesen Konflikt geführt hat. Und es hat genau auch diesen ja, Wumms gebraucht, um mir ganz essentielle Fragen zu stellen darüber. Wow, wer bin ich? Wie führe ich eigentlich Beziehung? Wie schaffe ich es, mutig auch in Konflikte zu gehen? Wie gelingt es mir, für mich einzustehen? Meine Grenzen zu definieren, meine Wünsche zu formulieren, meine Bedürfnisse klar zu artikulieren. Und es hat dann noch mal 6 Jahre gebraucht, tatsächlich, um auf dieser besagten, Linda, du kennst die vielleicht die Geschichte von der Fuckup-Night, der Moment, wo ich mit einem Freund segeln war und es meine damalige Frau das erste Mal sich wirklich vollständig um unsere Tochter kümmern musste. stand ich in diesem kleinen Hafen in Schweden und sie sagte am Telefon diesen magischen Satz: Nie hältst du mir den Rücken frei. Genau, das war der Moment, wo ich nach Hause gefahren bin und angefangen habe, klare Prämissen zu formulieren, was für mich eine erfüllende Beziehung ist. Und damit war die Ehe auch beendet. Und das war für mich völlig okay. Ich war damit ganz, also ja, für mich war es wirklich okay, weil wenn darüber kein Gespräch stattfinden kann, dann ist es eben auch keine gesunde, nährende, vitale Beziehung. Ich habe dann meine Tochter genommen, bin ausgezogen, in eine kleine Wohnung, genau, hab so unfassbar frei gefühlt, war ganz stolz auch darauf, diese schwierige Beziehung beendet zu haben. Und dann war Party-Modus. Burning Man. Genau. Party pur. Genau. Back to life. Und das war der Moment, wo ich Marie kennengelernt habe. Wir sind dann nach einem Jahr zusammengezogen und ich war total davon überzeugt, ich kann alles. Also Beziehung kann mir keiner mehr was vormachen. Ich habe jeden Stein umgedreht. Ich weiß, wie es geht. Und die nüchterne Erkenntnis war, als ich in dem x-ten Konflikt feststellte, ich fange jetzt ganz von vorne an. Genau. Und bin dann mit Marie auch durch auch echt schwierige Zeiten gegangen. Und darf sagen, dass, genau, wir haben jetzt den 15. August und in nahe 3 Wochen werden Marie und ich hier in Südfrankreich mit, ich glaube, 60 Leuten eine grandiose Hochzeit feiern. Genau. Genau, also wir sind beide dran geblieben und haben sehr intensiv an uns gearbeitet und sehr intensiv in unserer Beziehung gearbeitet. Und heute, wenn ich in meinen Mentorings mit Paaren arbeite, dann kann ich ganz viel von deren Erfahrung und dem Wissen weitergeben. Und das ist tatsächlich so ein Aspekt, wo sich bei mir eine große Zufriedenheit einstellt. Dann weiß ich auch, dass es eben nicht nur gut für mich war, was schon sehr schön ist, sondern dass es auch anderen Menschen helfen kann. Genau. Das vielleicht ein bisschen länger ausgeführt, aber das war sicherlich so einer der Turning Points, möchte ich sagen. Und es war ein Prozess. Und meiner Erfahrung nach ist es so, etwas bereitet dich schon vor. Etwas, du kriegst schon so den Ruf, der sagt, die Veränderung steht an. Und möglicherweise versuchst du das zu ignorieren und versuchst zu bleiben, wo du bist. Aber irgendwie fängst du auch schon an zu trainieren, dich vorzubereiten. Und dann kommt der Moment. Genau. Und dann weißt du, okay, das ist der Moment, wo vielleicht in deinem Flugzeug die Tür aufgeht und jemand sagt, spring. Genau. Ein echt herausfordernder Moment.
Auf jeden Fall. Ich habe auch auf jeden Fall beim Erzählen gerade, konnte ich mich an einige so Schlüsselmomente auch in meinem Leben natürlich erinnern. Also dieses Gefühl von, boah, ich bin total frei, irgendwie hatte ich, glaube ich, mit 21 oder so, weil ich eine relativ, also in relativ jungen Jahren eine relativ lange Beziehung hatte, die einfach für mich irgendwann auch nicht mehr erfüllend war, weil es einfach kein gemeinsames mit irgendwie Mitentwickeln gab. Und jetzt aber mittlerweile mit 35, also irgendwann habe ich diesen Prozess des Freiseins gestoppt, als ich Mama war, und irgendwie jetzt mit 35 startet noch mal so, ich kann so richtig sehen, wie ich an bestimmte Dinge von vor 10 Jahren jetzt gerade anknüpfe und mich genauso in dem Moment fühle wie, wow, es ist so Baby Steps. Ich habe eigentlich überhaupt gar keine Ahnung. Da kann ich mich sehr gut wiederfinden. Es gibt so ich bin hängen geblieben an diesen essentiellen Fragen, die du dir gestellt hast. Du hast so, also ich glaube, wenn jemand jetzt zuhört, der könnte jetzt irgendwie immer wieder auf Pause drücken und dann irgendwie mitschreiben. Jedenfalls ist das so meine Vorgehensweise, wenn ich merke so, boah, diese Fragen, die haben so eine Kraft. Erzähl mal ein bisschen von diesen Fragen. Was passiert ist, als du dir die Fragen gestellt hast? Also wer bin ich? Wie will ich in Beziehung gehen? Diese Sachen. Wie war dein Prozess, dir die offen und ehrlich zu beantworten?
Ja. Ich glaube, die größte Herausforderung besteht darin, diese Fragen zuzulassen. Also dieses wirkliche Erkennen von, ich habe keine Ahnung, wer ich bin. Also zunächst einmal gibt es da natürlich, also gibt es biografische Erfahrung dazu, aber ich glaube, also ein wirklicher Aspekt war, also kurz im Hintergrund, ich bin 1968 geboren und meine Mutter, damals noch sehr jung, war in Togo in Afrika für eine deutsche Firma beschäftigt und hat dort meinen leiblichen Vater kennengelernt, einen Franzosen mit libanesischen Wurzeln. Und genau, sie wurde schwanger und das war damals eine ziemliche Katastrophe. Meine Mutter ist dann mit mir nach Deutschland gegangen, um mich in Schleswig auf die Welt zu bringen und hat mich als Säugling dagelassen bei meinen Großeltern. Ist dann zurück nach Afrika. Ich bin dann, ich glaube, so 3, 6 Monate später mit meiner Großmutter nach Afrika geflogen und das war genauso abenteuerlich, wie es klingt. Meine Oma aus dem kleinen Dorf in Schuhen. Wirklich mit so einem Körbchen nach Hamburg zum Flughafen, genau, und dann nach Togo geflogen. Damals wusste schon keiner, wo Togo ist. Genau, und dort habe ich dann auch meinen leiblichen Vater kennengelernt und die Fantasie war, wir bleiben zu dritt in Afrika. Die Beziehung ging dann auseinander und es wurde entschieden, dass ich mit meiner Großmutter zurückfliege. Über diese, und ich bin dann mal meinen Großeltern aufgewachsen, die ersten 6 Jahre. Und dann entschied meine Mutter, ich gehe jetzt zu ihr nach Hamburg. Dort habe ich dann auch ihren neuen Freund kennengelernt, der später mein Adoptivvater wurde. Und es haben im Prinzip drei Menschen, die sich alle nicht kannten, in einer kleinen Wohnung versucht, in Hamburg irgendwie miteinander klarzukommen. Und das war eine ziemliche Katastrophe. Genau. Die Katastrophe bahnte sich eigentlich schon an, das ist unvergesslich. Da war ich, glaube ich, 2 Wochen in Hamburg und es war so eine Zeit, wo keiner mit mir geredet hat. Also das hat sich auch so durchgezogen. Ich wusste gar nicht, dass ich da bleiben sollte. Also nach 2 Wochen habe ich dann meinen Koffer gepackt und gesagt, so, ich möchte jetzt zurück nach Hause. Um dann zu erfahren, nee, das ist jetzt dein Zuhause. Was ich definitiv nicht so anfühlte. Und dieses, vielleicht, der aufmerksam zugehört hat, gesagt, ich glaube, ich war 3 oder 6 Monate, zog sich durch mein ganzes Leben, weil diese ganze Lebens war ein komplettes Tab ein Tabuthema. Ich habe nach dem Tod meiner Mutter, das war ziemlich genau auch so, da war ich so Ende 30, angefangen, als ich ihr Haus ausgeräumt habe, auf Briefe zu stoßen und habe die eifrig gelesen, um mehr zu erleuchten. Ich saß in diesem leeren Haus mit meinen Tanten, die angefangen haben, mir Geschichten zu erzählen und die einfach fassungslos waren, dass ich das alles nicht kannte. Und das heißt, so diese Frage, wer bin ich, war schon ganz früh in meinem Leben und wurde von niemandem beantwortet. Mir konnte auch, als ich bei meinen Großeltern aufgewachsen bin, niemand die Frage irgendwie beantworten. Wo sind eigentlich meine Eltern? Es gab dann so ab und zu Besuche, dann wurden mir feinste Sakkos mit Sillier aus Frankreich geschickt. Und ich bin dann so in diesem kleinen Dorf in Schubi, sehr landwirtschaftlich, mit meinem Tailor-Made-Kasten, ja, Sakkos irgendwie durch Schubi gelaufen. In meinen Gummistiefeln und konnte nur so an den Blicken der Menschen irgendwie ablesen, dass irgendwas nicht ganz, also irgendwie ist nicht stimmig. So. Genau. Genau. Und ich glaube, dieses Bild von dem kleinen Jungen, der mit seinem, ganz stolz, mit seinem Sakko, ohne zu wissen, was das eigentlich soll, und seinen Gummistiefeln durch Schuppi läuft, dieses Bild ist eigentlich geblieben. Genau, so dieses Nicht-Wissen, woher komme ich, nicht wissen, ja, wo bin ich gelandet, wieso bin ich da gelandet, das hat sich durch mein ganzes Leben gezogen. Ich habe dann irgendwann viel später auch verstanden, dass genau das ist mein Lebensthema. Und dass das muss so sein für dieses Leben, um mich genau an dieser Frage abzuarbeiten. Aber der wirklich entscheidende Moment war, und ich habe immer wieder versucht, meine Biografie zusammenzubauen. Ich habe es, mir ist es nie wirklich gelungen. Ich habe auch diese ganzen Bücher alle gelesen, die geschrieben wurden damals. Ich habe in Wahrheit nicht viel mehr über mich verstanden als vorher. Also die ganzen Fragezeichen blieben alle. Und das war auch sehr typisch für meine Mutter, dass sie über die wesentlichen Themen nie gesprochen. Genau.
Ja, spannend. Und wie war, abgesehen davon, von der eigenen Biografiearbeit, wie war dann dein Weg für dich zu erkennen, ah, das ist jetzt mein roter Faden. Irgendwie geht es immer darum, wer bin ich? Damit kann ich irgendwie auch Menschen begleiten, weil das ist irgendwie, das bewege ich die ganze Zeit. Aber wie hast du dann angefangen, damit für dich auch ganz praktisch zu arbeiten?
Tatsächlich auf versteckte Art. Also ich habe wirklich mich sozusagen dem Kernthema langsam genähert. Begann es zunächst einmal mit sehr viel Reisen. Also so eine Vorarbeit war sicherlich, dass ich damals, als ich so 16, 17 war, in der Schule so eine Surfgang kennengelernt habe. Damals noch Windsurfen, und wir waren jedes Wochenende weg. Wir waren jede Ferien in Tarifa in Spanien. Und da hatte ich schon so, dieses Raus war so wichtig, um im Außen von dort aus festzustellen, dass mir Deutschland eigentlich sehr eng ist. Und auch, dass mir gerade in Deutschland immer wieder diese Frage begegnet, so, wer bin ich? genau. Und ich mich so frei gefühlt habe am Strand. Das ist mir sehr, sehr geblieben. Und ich habe dann angefangen, auch aus, ehrlich gesagt, aus dem Impuls heraus, angefangen, Kulturwissenschaften zu studieren, um mich für Kulturen zu interessieren. Also es ist natürlich perfekt, eine Einladung. Es gab dort auch viele tiefenpsychologische Aspekte, tiefenpsychologisch nicht, aber psychologische Aspekte, die ich studieren durfte. Und so fing die Neugierde an. Und ich habe mich angefangen, erst an dem Thema Marken abzuarbeiten, als ein Kulturphänomen, um mehr über Menschen zu verstehen. Und nach all diesen Prozessen war, glaube ich, so der erste Moment, dass ich festgestellt habe, dass viele Menschen, also Freunde, irgendwie in vielen Lebensphasen zu mir kommen. Also das war so sehr typisch, dass, genau, sehr viele Abende saßen Menschen mit schwierigen Themen bei mir und haben mich gefragt, was sie tun sollen. Und dann habe ich im beruflichen Kontext gemerkt, dass, und das war für mich eine erstaunliche Erkenntnis, dass in Krisensituationen, Konfliktsituationen Menschen mit den gleichen Fragen um die Ecke kamen, die ich mir selber auch gestellt habe. Und in meiner Welt war das so, dass jeder Mensch weiß, wer er ist. Also zumindest tun immer alle so. Also ich gehe so vor die Tür und denke so, hier gibt es keinen Menschen mit einer Identitätsfrage. Die sind alle sehr davon überzeugt zu wissen, wer sie sind, was sie sind. Und weil sie es auch genauso auch artikulieren. Sagen so, ja, also ich bin so ein ganz klassischer heterosexueller weißer Mann, zum Beispiel. Und das glauben die dann. Und ich stehe dann immer noch vor und sage, ja, dann wird das wohl so sein. Und in diesen Krisen- und Konfliktsituationen ist mir aufgefallen, dass dass diese Konzepte, die sich viele Menschen zusammenbauen, darüber, wer sie sind, auch nur zusammengebaut sind. Und diese Krisen offenbar die Qualität haben, dieses Konstrukt massiv in Frage zu stellen. Und das war für mich auch eine gewisse Art, auch so ein recht, vielleicht sogar, also, ja, erstaunlich, weil, wie gesagt, habe ich da nicht viel mitgehalten. Und da stellt sich dann immer sofort eine Verbindung her. Also ich glaube, es ist so, in Momenten von Krisen und Konflikten, wo ich mit Menschen und Organisationen arbeite, feststelle, wir sitzen eigentlich im gleichen Boot. Und keiner von uns weiß hundertprozentig, wer er ist. Genau. Und für mich ist es so eine Einladung zu sagen, okay, und dann fangen wir mal an zu forschen. Ich glaube, ich habe da ein bisschen Expertise und paar Methoden und genau.
Was sind so deine Lieblingsforschungswege, wenn du dich auf die Pirsch machst mit, weil das klingt so ein bisschen so, auf der einen Seite, ja, wir haben irgendwie nie die hundertprozentige Sicherheit, das bin ich jetzt, weil auch ja dieses Konzept von Identität einfach. Alleine wenn ich jetzt hier in Portugal bin und in einem ganz anderen Frequenzfeld bin, die Erde sich natürlich gleich dreht, aber irgendwie die Qualität der Erde, der Menschen, der Tiere irgendwie ganz anders ist, habe ich ja einen ganz anderen Zugang zu einem Teil meiner selbst, als wenn ich jetzt in Deutschland bin. Das hast du auch schon gesagt. Wie forschst du da, wenn du mit Menschen zusammen forschst? Wer bin ich? Und ist auch so eine Frage, wer will ich vielleicht auch sein? Also, ne, es ist ja auf der einen Seite, wer bin ich, aber es gibt ja wahrscheinlich auch so ein, zumindest merke ich das in mir, so wie so ein Drang, so wie so, als würde mich so ein Magnetband auch in eine bestimmte Lebensrichtung ziehen wollen. Also auch eine Hinzubewegung.
Also meine, wenn ich gemeinsam mit Menschen auf eine Forschungsreise gehe und der Frage nachgehe, wer bist du, dann ist zunächst einmal meine persönliche Übung darin, mich selber so weitgehend zu lehren wie möglich. Und das heißt, meine, also mich ganz durchlässig werden zu lassen und vor allem immer wieder zu versuchen, der größte Schüler zu werden. Also mich führen zu lassen von jemand und dann zwischendurch immer wieder die Chance zu nutzen, zu sagen, okay, und jetzt stellen wir uns mal aus dem, was wir bisher gelernt haben, mal daneben und schauen mal drauf. Also die Vorstellung für mich davon, was ein gutes Mentoring ist, ist, dass ein guter Mentor, eine gute Mentorin in der Lage ist, immer wieder der größte Schüler, die größte Schülerin zu werden. Was mir dann für diese Prozesse auch sehr hilft, ist das Konzept oder die Idee, dass wir alle eine Bestimmung haben in diesem Leben und dass uns diese Bestimmung offenbart wird über zumeist sehr gravierende und einschneidende Erlebnisse. Das heißt, wir brauchen auf eine gewisse Art diese Form von Initiation in unser bestimmtes Lebensthema über sehr häufig sehr schmerzhafte Erfahrungen. Und das ist überhaupt kein Votum für Leid. Also es gibt keinen Grund für Leid. Beziehungsweise es gibt nichts Gutes am Leid. Im Sinne von, ja, schön, dass du leidest. Jetzt macht sich gerade deine Bestimmung auf und so weiter. Das finde ich, auf eine gewisse Art, sowas zu behaupten, wahnsinnig arrogant und überheblich. Und das meine ich gar nicht. Ich glaube, dass, wenn wir das kurz beiseite schieben, dass diese Erfahrungen notwendig sind auf eine gewisse Art, um dich in Kontakt zu bringen mit dem, was du in diesem Leben bewältigen sollst. Und das gibt mir so ein bisschen die Sicherheit als Grundannahme, mit Menschen möglichst sehr einfühlsam, zu diesen Punkten zu gehen. Und in dem Moment, wo auch der Schmerz sein durfte, gibt es, macht sich manchmal so eine Tür auf oder macht sich selbst so eine Tür auf, wo man sich einmal daneben stellen darf und schauen kann, okay, jetzt können wir vielleicht einmal drauf schauen und sagen, was sollst du lernen, worum geht es in deinem Leben? Und ich glaube, was mich auch, oder nicht glaube, sondern was mich sehr sicher macht in diesen Prozessen, ist zu wissen, dass ich ein Gefühl der Befreiung einstellt, der Zufriedenheit. Das heißt, am Ende des Prozesses ist das mir das Gefühl von, ach, okay, es macht es nicht wenig schmerzvoller, aber jetzt spüre ich, wofür es gut war und jetzt kann ich anfangen, mich persönlich dann ein bisschen zu versöhnen, zumindest versuchen und zu erkennen, wozu es notwendig war, warum es wichtig war und was ich jetzt aus meinen Erfahrungen, genau, aus meinen Erfahrungen mache. Das Gefühl der Freiheit, dieser Moment, wo ich Menschen in die Augen schaue und spüre, so, jetzt hat sich gerade was massiv verändert. Jemand fängt an, mehr Gestalter und Gestalterin des eigenen Lebens zu werden. Das ist schön.
Ja, total schön.
Also mein Kopf ist jetzt auf jeden Fall ein bisschen leer von Fragen. Deswegen ist dieses Format ja auch so unvorbereitet, damit aus dem Moment, wo es gerade dieses weiße Papier gibt, wo es keine Idee für den nächsten Anschluss sich noch mal vielleicht eine ganz neue Facette auftun kann.
Deswegen ja auch in Slowcast.
Genau. Genau, die Idee ist ja sozusagen auch darin, so in der Langsamkeit des Gesprächs vielleicht noch was zu entdecken oder was zu finden, für das wir uns zwar irgendwie verabredet haben, aber was wir vielleicht vorher noch gar nicht erahnen konnten. Zumindest geht mir das so bei Gesprächen, die ich einfach auf so einer tiefen Ebene auch in meinem täglichen Leben immer mal wieder führen darf, so dass wir irgendwie hier anfangen und dann haben wir so eine Idee, wo das hingehen kann und dann kommen wir aber hier wie so durch so ein Wurmloch irgendwo ganz anders raus, weil uns das Gespräch woanders hingebracht hat. Was würde mich noch interessieren zu göttlicher Gnade und zu Seelenführung?
Ah, merkst du gerade, wie das Format dich gerade challenge oder gerade
Ja, natürlich,
herausfordert?
ich voll. Voll,
Weil.
ich merk das immer wieder. Es gibt nämlich immer wieder diesen Punkt ungefähr bei so 30, 28 Minuten gibt es sehr häufig diesen Punkt, wo ich von diesem Format extrem herausgefordert bin, loszulassen. So,
Ja, genau.
oh. Es baut sich so
Genau. Und
auf und es baut sich wie so eine Welle auf und da sind wir bei dem Bild vom Surfen eigentlich ganz gut. Die Welle baut sich auf und auf und auf und ich kann das richtig hier fühlen, wie sich so seit bestimmt 5 Minuten diese Welle aufgebaut hat und dann bricht sie und wir sind in diesem Moment jetzt gerade.
ja, genau. Was dieses Format sozusagen so herausfordernd macht für diese Art der Gespräche ist, dass es in diesen Gesprächen meine Erfahrungen mit Pausen gibt. Also das, weißt du, wenn irgendwas passiert, wenn irgendwas dich berührt, wenn irgendwas anfängt zu arbeiten, ja, dann gibt es diesen Moment der Pause. Den kenne ich in meinem Mentoring sehr gut. Es ist diese Pause, wo du einfach nur schweigend da sitzt. Und das ist auch. Und die Herausforderung, also meine Aufgabe besteht darin, diese Pause nicht zu stören. Weil ich dann merke, dass es gerade anfängt, tief zu arbeiten in meinen Mentees. Und dann sitzen wir manchmal minutenlang da und schweigen. Und mein Mantra ist, ich werde dieses Schweigen nicht lösen. Ich warte so lange, bis das kommt. Und wenn es eine Stunde dauert, weil ich weiß, dass es genau diese Phase braucht.
Ja.
Und Genau diese Phase sozusagen wäre jetzt eigentlich auch dran. Aber das lässt also das Podcast-Format ja nicht zu. Ich höre jetzt nicht
Ja.
irgendwie nochmal so 5 Minuten schweigen, weil, genau, weißt du, was ich meine? Und deswegen ist so gerade dein Versuch gewesen, so, also eigentlich ist mir nach Schweigen und Verarbeiten und nach Hinschauen, aber es lässt das Format nicht zu. Und jetzt?
What to do now?
Genau.
Ja, dieser Grashalm. Nee, will
Ja.
ich gar nicht. Ich will eigentlich hier sitzen, weil, also es ist auch unglaublich schön hier. Ich gucke auf so einen Maronenbaum und die Sonne ist da am Aufgehen und hier gibt es irgendwie so ein bisschen Wein und wilde Rosen und so. Ne? Es ist auch unglaublich schön, gerade auch einfach nur hier zu sitzen und die Kulisse anzugucken und die Ziegen mit ihren kleinen Glöckchen im Hintergrund zu hören. Ne? Es lädt auch so direkt ein. So auch das, was du gesagt hast, nochmal so durch den eigenen Filter laufen zu lassen, weil es ist ja eine Illusion, dass ich diesen Podcast jetzt nur mache für andere Menschen. Das ist ja das, was ich erlebe, ist ja, dass es so eine unglaubliche Bereicherung auch für mein Leben ist, weil ich mir die Podcast-Folgen eigentlich einfach immer wieder anhören kann und das natürlich auch mit Menschen wie dir und auch Marie, die wir letztes Mal gehört haben, und Robert, den du auch gut kennst, und den anderen wundervollen Menschen, die ich schon interviewen durfte. Ist es halt so ein Geschenk, weil es so eine exklusive Zeit ist, auch wo ich ganz viel lernen kann. Ne? Also das, was du auch gerade gesagt hast, wenn du begleitest, dann ist es toll, einfach selber Schüler zu sein. Ja, und in dem Moment, wo ich hier sitze, habe ich gar keine Ahnung und bin einfach nur dieses Gefäß und lasse mich von oben füllen. Genau.
Genau. Genau so.
Ja,
Das ist nicht schön? Ja.
das ist super schön.
Ja, und Kompliment an dich, dass du für dich dieses Format so entwickelt hast, dass es für dich immer einladend ist, Menschen kennenzulernen, tief nachzufragen und dabei natürlich auch mal etwas über dich zu lernen. Deswegen, das ist mir in diesem Surfcamp so aufgefallen. Ich habe mich lange gefragt, warum ich diese Surfcamps mit den Kids so intensiv mache, wie es gut ist. Und ich hatte in einem Surfcamp hatte ich genau diesen Impuls. Ich habe ein Mädchen kennengelernt, die war 14, die war in einem Surfcamp für immer 2 Wochen. Die kam aus der Nähe von Frankfurt und das Besondere war, sie war noch nie verreist und sie hatte auch noch nie das Meer gesehen. Und wir hatten also eine sehr enge Verbindung, als ich ihr die Nordsee zeigen durfte und in dieses staunende Gesicht schaute. Und sie sagte so, da gehe ich nie rein. Und sie war diejenige, die wir nach dem Surfen also immer aus dem Wasser holen mussten, weil sie sagen, ey, jetzt reicht's wirklich. Sie selber hatte ganz viele Mobbing-Erfahrungen gemacht, wurde aus Kammern und Schulen rausgenommen. Und ein magischer Moment war, als sie neben mir stand und ich gesagt habe, weißt du eigentlich, was passiv-aggressiv ist? Und weißt du, wie du mir so unfassbar auf die Nerven gehst? Ich wäre der Erste gewesen, der dich damals gemobbt hat. Was willst du? Und das war genau dieser Impuls, den sie gebraucht hat, um in eine totale Veränderung zu gehen. Und ich stand in diesem Surfcamp draußen und habe gegrillt für alle. Und dann kam sie raus. Wir haben draußen Musik gehört, stellte sich auf einen Stein und fing an zu tanzen. Und guckte mich an und sagte, ist das Leben nicht schön? Und das war der Moment, wo ich um die Ecke gegangen bin, ich habe trotzdem Wasser geheult, weil mir auf einmal klar wurde, dass es auch in meiner, gerade in meiner Kindheit und Jugend gab es mal eine Frage, wieso, warum ich habe sozusagen nie verstanden, warum ich durch diese harten Zeiten musste. Mir fehlte der komplette Sinn. Aber als ich festgestellt habe, dass es mir gelungen ist, daraus sozusagen etwas zu lernen, etwas zu erfahren, wie es gelingt, Leid in Glück zu transformieren. Und ich gesehen habe, was das bei diesem Mädchen sozusagen für eine Wirkung hat, war auf einmal für mich die Sinnfrage erledigt. Ich sagte, du musstest, ich musste durch diese Erfahrung gehen, all das lernen, verstehen, um es jetzt weiterzureichen an Menschen, damit diese in ihr Lebensglück kommen. Und das fand ich so sinnstiftend und so erfüllend und habe diese Frage komplett beantwortet und war weg. Und ich glaube, auf eine gewisse Art wird es jedem Menschen so. Wir alle dürfen lernen, wie wir unser Leid und unser Glück transformieren. Und richtig erfüllend wird es, wenn du diese Erfahrung weiterreichen darfst. Und dann fühlt sich auf einmal irgendwie so alles sehr verbunden und sehr stimmig. Und dann war auch meine Frage nach, was ist meine Identität, wer bin ich, warum so und so weiter, war auch erledigt. In diesem Moment, in dieser Situation hatten sich für mich alle Fragen beantwortet. Und das fühlte sich so verdammt gut an.
Ja, ich
Genau.
finde, das ist auch so ein guter Indikator, also für die Menschen, die jetzt zuhören, also für sich selber, um immer wieder zu prüfen. Also habe ich diese Momente, wo das so Klick macht, wo sich vielleicht auch bestimmte Fragen einfach für einen Moment auflösen. Weil ich glaube, wenn sich diese Frage auflösen darf, dann bin ich so doll im Hier und Jetzt angekommen, dass ich einfach erstmal erlaube, überhaupt dem, was ich bin, also nicht nur zu fragen, wer bin ich, sondern dem erlaube, dass sich das auch entfaltet, dass ich auch wirklich in diese Erfahrung gehen kann. Weil ich manchmal so den Eindruck habe, in dieser Persönlichkeitsdevelopment, Spiritual, Esoterik-Bubble, sind wir so oft damit beschäftigt, zu suchen und noch weiter zu tief zu tauchen. Ja, also ist auch vielleicht ein bisschen Teil von meinem Weg. Und dann aber immer wieder dieses Aufatmen zu haben, so, also auch natürlich beim Surfen irgendwie bist du nicht die ganze Zeit. Ich stand gestern im Atlantik hier und ich musste rausgehen, weil meine Füße halb erfroren waren. So. Es gibt diesen Moment der Pause, auch den wir hier hatten, wo wir einen Aufatmen brauchen. Und da irgendwie so immer wieder zu merken, ah, wann bin ich denn mit den Dingen, die ich auch selber schon bearbeitet habe, wann bin ich denn mit denen wirklich im Jetzt und wann bin ich nicht nur hier oben und versuche die ganze Zeit noch irgendwie ein Puzzleteil mehr vollständig zu machen.
Genau. Und ich glaube, manchmal unterschätzen wir die kleinen Momente. Gerade wenn wir uns mit großen Themen beschäftigen, so, dann erwarten wir irgendwie, jetzt muss auch was ganz Großes passieren. Ja, also, keine Ahnung. Der Regenbogen, die Einhörner, das Universum offenbart sich oder so. Ich glaube sehr wohl, dass sich das Universum offenbart auf seine Art. Aber in den sehr kleinen Dingen. Also, um bei dieser Geschichte zu bleiben, das war ein 14-jähriges Mädchen, das vor Glück auf sich auf einen Stein stellt, der Welt zeigt und tanzt. Dann sagen, ja, das machen Teenager vermutlich irgendwie jeden Tag. Genau. Es war dieser kleine Moment. Und die war, es sind immer diese kleinen Momente. Es sind so, wonach wir sie suchen. Sind immer, in meiner Erfahrung nach, sind es die kleinen Gesten, der kleine Moment, der das einmal gesehen werden, das einmal wahrgenommen werden, das einmal irgendwie geben, also in einer wirklichen Form von Hingabe. Und das kann alles sein. Das sind die Lektionen. Und das sind ja die magischen Teile. Das sind die magischen Dinge. Ja. Weil ich so alt bin, darf ich irgendwie aus meiner Vergangenheit sprechen. Ich hatte, als ich das erste Mal in Marokko war, gingen mir die Menschen unfassbar auf die Nerven. Ich musste um alles feilschen. Ständig kamen die auf mich zu und wollten irgendwas. Das ging mir so auf die Nerven. Und wir sind dann mit dem Bus, mit unserem Surfbus durch Marokko geprescht. Und auf einmal ging irgendwie so das Fenster auf und damals hatte man noch so Karten, mit denen man sich navigiert hat. Straßenkarten. Und die Karte flog aus dem Bus. Vollbremsung, steig aus und sehe schon so einen Mann irgendwie mit Weintrauben auf mich zukommen aus der Ferne. Und ich wusste so, oh nein, jetzt muss ich schon wieder irgendwas kaufen, ob ich gar keinen Bock habe. Und dann bin ich auch genau so auf diesen Mann zugegangen. Und es war ein ganz einfacher Bauer. Und dann sah er mich, stellte sich vor mich, gab mir seine Weintrauben, drehte sich um und ging. Oh, ich war vom Donner gerührt. Also vielen Dank für die Lektion. Was bin ich für ein blödes Arschloch? Wie kann man nur so dumm sein? Also wie kann man Menschen nur so begegnen? Also es war wirklich, stand, das Bild werde ich nicht vergessen, auf dieser leeren marokkanischen Landstraße mit dem laufenden Bus hinter mir und den Weintrauben in der Hand und sah diesen Mann einfach nur ganz entspannt gehen. Und ich glaube, dass, also das meine ich mit so den kleinen Gesten, so, da offenbart sich das wirklich groß. Da hat mir jemand etwas, wie auch immer, eine Botschaft geschickt.
Ja.
Genau. Die Pointe, also das, ich habe danach das Land und die Menschen sehr lieben gelernt.
Ja, ich hatte so einen
Ja.
Moment in Costa Rica mit meiner Familie. Wir waren 3 Monate in Costa Rica, auch weil ich, ja, als ich noch keine Mama war, als ich dieses Tor der Mutterschaft noch nicht so durchschritten bin, habe ich eine ziemliche Herzensverbindung dahin geknüpft. Und auch 9 Monate da nicht am Stück, aber immer mal wieder so gelebt und war klar, okay, ich will da bleiben. Und dann musste ich aber noch mal zurück hier nach Deutschland, noch mal ein bisschen Wurzelarbeit machen. Und dann war ich mit meiner Familie da, auch um zu prüfen, ist das denn irgendwie ein Land, wo wir uns vorstellen können, auch mit den Kindern zu leben. Und dann gab es diesen Moment, wir waren im Bus. Wir hatten ein Kind mit irgendwie gefühlt Sonnenstich, die ganze Nacht nicht geschlafen, waren im Bus. Und ich hatte keine funktionierende Kreditkarte, die ging in Deutschland schon nicht. Und der Einzige, der Papa von meinen beiden Kids, wir waren damals auch schon kein Paar mehr, aber fest verankert in der Vorstellung, wir sind gemeinsam Eltern, also was wir auch heute noch leben und uns da eingrooven. Und waren dann 24/7 nochmal 3 Monate zusammen, so als kleine für uns extra Herausforderung oder als extra besondere Erfahrung. Und dann hat er sein Portemonnaie in dem Bus liegen lassen und es war natürlich sofort weg. Das heißt, wir hatten wirklich keine finanziellen Mittel. Und was dann aber passiert ist, war einfach, und das ist genauso ein Moment, den du erlebt hast, war, die Magie des Lebens fängt an für uns einfach zu wirken. Wir standen dann da, wir haben dann eine Frau kennengelernt mit einem deutschen Mann, die haben uns erst ausgeholfen und dann die Klofrau an der Bushaltestelle, die hatte das schon irgendwie gecheckt, die hatte das schon irgendwie alles mitbekommen, ne? Also auch so unscheinbare Schlüsselfiguren, die dann irgendwie so genau wissen, was abgeht. Kleinen Moment, meine Kinder sind hier gerade schon aufgewacht. Willkommen in der Realität. Ich habe gedacht, die Kinder wachen bestimmt erst 8:30 Uhr auf. Und die sind jetzt schon bestimmt eine halbe Stunde wach. Genau, also wir waren an dieser Busstation und diese Frau, diese Schlüsselfigur, die kam dann schon zwischendurch an und hat mir einfach also Geld in die Hand gedrückt. Und ich war das überhaupt nicht gewohnt. Und dann natürlich auch von einer Frau, die macht die Klos sauber, die bringt dann ihr Geld zu mir, also weißer, europäischer, eigentlich privilegierter Frau, mit einem Kind irgendwie in der Trage und bringt mir Geld. Da habe ich schon das erste Mal geweint. Und dann war da gleichzeitig so ein Wanderprediger. Also es ist auch so, ne, diese Komposition der Situation war so, wow. Unglaublich. Und dieser Wanderprediger hatte einen Assistenten und der hat dann gefragt, Übersetzt, jemand hat dann übersetzt, soll ich für dich betteln gehen? Und meine erste so europäisch geprägte Antwort wäre nein gewesen. Und dann habe ich nochmal richtig reingelauscht, weil natürlich gab es da voll die Bewertung auf, oh mein Gott, da geht jetzt jemand für mich betteln. Auf der anderen Seite war ich gerade, okay, was ist denn der Re also was ist denn unsere reale Situation? Wir haben kein Portemonnaie, wir haben irgendwie keine Karte, wir sind mega kreativ und wir können uns bestimmt alles irgendwie an Lösungen ausdenken, aber for now haben wir gerade kein Geld, um irgendeinen Bus zu bezahlen und sind mit zwei kleinen Kindern, mit einem Einjährigen und einem Vierjährigen gerade in Costa Rica unterwegs. Und dann war ich so, okay, also Gott hat mich gefragt, ne, was willst du wirklich und willst du jetzt an dieser Bewertung vom Betteln festhalten oder willst du jetzt einfach die Geschenke annehmen? Und dann habe ich gesagt, ja, komm hier, mach. Und dann hat er unsere Geschichte erzählt und wirklich, echt, alle Menschen auf diesem Busbahnhof sind zu mir gekommen und haben mir Geld gegeben. Und in Costa Rica sind das ja so riesige Banknoten, weißt du, da kriegst du ja so Tausender, Zweitausender, Fünftausender, sowas als Scheine, die natürlich eine andere Wertigkeit haben. Aber ich hatte so viel, ich war plötzlich so, wow. Und es war gar keine Frage für die Menschen, null. Also die haben nicht einen Moment gezögert. Also es war auch total anders, als hättest du das jetzt in Deutschland gemacht, ne? Also, wie oft erleben wir das, dass jemand irgendwie fragt, hey, ich habe hier gerade kein Geld und so. Es war so für mich so rührend und so beeindruckend und hat mich halt, als du das gerade erzählt hast, sehr daran erinnert, auch hier ganz offiziell in diesem Slowcast den Raum nochmal dafür aufzumachen, wirklich zu mit dem offenen Herzen auch im Alltag unterwegs zu sein. Also auch nicht nur irgendwie mit diesem Konzept von herumzulaufen, ja, ich habe jetzt dieses offene Herzen, sondern wirklich mal reinfühlen im Alltag, auch mit so einer ein bisschen erweiterten Wahrnehmung laufen und die Situationen, die uns da begegnen und die Möglichkeiten und Türen, die uns begegnen, wirklich wahrzunehmen. Und zu gucken, welches Geschenk kann mir denn auch der heutige Tag und die Begegnung, die ich heute mache, eigentlich so geben?
Ja, fantastisch, genau.
Hm.
Genau, und vielleicht ist das auch vielleicht eine gute Erkenntnis aus dem, was wir, finde ich, gemeinsam hier entwickelt haben. Sehr gut, schön,
Ja.
dass wir alle hier immer miteinander tief verbunden sind. Und dass es ein Gespür dafür gibt, wer braucht gerade was. Und in der eigenen Abwägung zu sagen, okay, ich kann dir gerade das geben, ist sozusagen das für mich der Akt der Liebe. Und wenn du mich fragst, was uns alle verbindet, ist es genau diese Liebe. Und die ist immer da.
Ja.
Egal wie viel Konflikte wir drumherum haben, viele Schwierigkeiten das uns macht, wir können uns darauf verlassen, dass never. Und diese Liebe zu praktizieren, und das kann ein kleiner Geldschein sein, das kann eine Weintraube sein, das kann was auch immer sein. So. Lasst uns daran erinnern, dass wir auf diese Art eben auch sehr glücklich gewesen sind. Und das ist der Moment, wo wir auch dieses Göttliche in uns spüren dürfen.
Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Ich finde, das lassen wir mal als schönes Schlusswort stehen. Und vielleicht auch mit der kleinen, klitzekleinen Hausaufgabe für alle, die zuhören, das wirklich mal als Forschungsfeld für dich mitzunehmen und es wenigstens vielleicht auch nur an dem Tag, wo du die Folge gehört hast, einfach auszuprobieren.
Fantastisch. Liebe Linda, ich danke dir sehr.
Vielen Dank für das reichhaltige Gespräch.
Ah, das wird nachhallen, sagst du.
Ja.
Für alle, die
Genau.
auch wissen wollen, wie sie mit Kim zusammenarbeiten können, alle relevanten Links und so findet ihr hier in den, ich habe gelernt, das heißt Show Notes oder auf jeden Fall in den Texten darunter wird alles verlinkt und dann könnt ihr auch euch mit Kim in Verbindung setzen, wenn ihr damit jetzt gerade in Resonanz wart und dachtet beim Zuhören, es muss ich unbedingt ausprobieren.
Super. Liebe Linda, vielen, vielen Dank und dir weiter eine gute Zeit im Portugal.
Ja, danke.